Hallo aus Neuss. Da sind wir auch nicht alle Tage, Ela.
Nee, aber wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, ausnahmsweise.
Genau, zum Thema, das könnt ihr auch alle lesen in der Überschrift, aber wir sagen es auch nochmal gerne, direkt zur Kriminalpolizei, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Ganz genau, ein ganz spannendes Thema, weil ganz neu.
Ja, wir dürfen unsere Gäste jetzt schon herzlich willkommen heißen.
Ja, wir haben einmal die Frau Svende Friedrichs zu Gast.
Und Herrn Jungblut.
Genau. Schön, dass wir da sein können.
Ja, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und wir starten wie gewohnt mit der Schnellfragerunde. Ela, du bist ganz schnell dran.
Die erste Frage geht an Sie, Herr Jungblut. Wenn Sie ein Gesetz sofort verabschieden könnten, welches wäre das?
Datenspeicherung.
Nie wieder Kaffee oder nie wieder Schokolade?
Nie wieder Kaffee.
Lange überlegt, aber...
Kann man schneiden. Welches historische Ereignis würden Sie gerne live miterleben, aber nur als Zuschauer?
Westfälischer Frieden.
In welcher Serie hätten Sie gerne die Hauptrolle gespielt?
Oh Gott, ich bin kein Seriengucker, aber The Lincoln Lawyer.
Was würden Sie lieber aufgeben, Ihren Anzug oder Ihr Auto?
Anzug.
Welches Gericht könnten Sie jeden Tag essen?
Spaghetti mit Pesto.
Welches smarte Gadget würden Sie heimlich vermissen, wenn es abgeschafft würde?
Ich habe keine Gadgets.
Was wäre der Titel Ihrer Autobiografie, wenn Sie heute eine schreiben müssten?
Oh Gott, Autobiografie, das klingt so nach Ende des Lebens. Ich möchte keine schreiben.
Auch völlig in Ordnung.
Würden Sie lieber einen Tag als Hipster oder als Influencer verbringen?
Weder als Hipster noch als Influencer.
Klingt
nicht meine
eine
Welt.
Krankheit. Mhm.
Was wäre Ihre geheime Superkraft?
Oh, in die Gedanken von Menschen gucken können.
Nach was haben Sie zuletzt gegoogelt?
Urlaubsreisen.
Ein Jahr ohne Internet oder ein Jahr ohne Pizza?
Ein Jahr ohne Pizza.
Wenn Sie im Mittelalter gelebt hätten, welchen Job hätten Sie ausgeübt?
Bürgermeister.
Und letzte Frage, lieber den Prinzen oder das Pferd?
Das Pferd.
Das kam schnell. Ja. Alles klar.
Ja, sehr schön. Dann machen wir weiter in altbekannter Tradition. Dann darf ich Sie vorstellen, Frau Friedrichs. Ja, Sie sind geboren in Bonn, haben dann zunächst in Bonn und Berlin Jura studiert mit dem Schwerpunkt Kriminologie, bevor Sie dann direkt im Anschluss an das Referendariat zur Polizei gegangen sind, haben dann 2 Jahre eine Förderphase durchlaufen im Polizeipräsidium Köln, waren auch im Innenministerium und an der Deutschen Hochschule der Polizei. Dann sind Sie über Aachen, waren dort, wenn ich das richtig gesehen habe, 7 Jahre lang Direktionsleiterin Verkehr. Und seit 22. August sind Sie in der Kreispolizeibehörde in Düren und dort bei der Kriminalpolizei. Und seit März 2024 sind Sie stellvertretende Projektleiterin für die Einführung elektronischer Akten in Strafsachen auch zuständig.
Und Thomas Jungblut ist bei uns. Der ist seit 1975 bei der Polizei in Bielefeld angefangen, hat eigentlich wirklich, möchte ich sagen, so ziemlich alles erlebt, was man bei der Polizei erleben kann. Ich versuche es zusammenzufassen. Er war als Sachbearbeiter im LKA NRW und hat sich dort unter anderem um Terrorismus im Dauerdienst befasst. Dann war er im PP Düsseldorf, hat die Ausbildung zum höheren Dienst gemacht, war im PP Duisburg, hatte dort mehrere Funktionen, unter anderem Leiter Staatsschutz und Gruppenleiter, hat sich da um Kapitaldelikte, Sexualstraftaten, Rauschgift gekümmert, war auch Gruppenleiter im Zusammenhang mit Bandenkriminalität und Leiter ZKB, in Klammern Kripo-Chef, war im PP Düsseldorf Leiter ZKB, in Klammern Kripo-Chef, war im PP Wuppertal Leiter Gefahrenabwehr Strafverfolgung, im LKA NRW Leiter Abteilung 1, hat sich dort unter anderem um die Themen Korruption und Finanzermittlungen gekümmert und seit 2016 war er dann zusätzlich Vertreter des Behördenleiters und 21 steht hier bei mir Ruhestand und dann, Herr Jungblut, sind Sie zurückgekommen und da müssen Sie uns gleich mal erzählen, wie das geht, ins Innenministerium Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Also Sie waren eigentlich schon tatsächlich, ne, also ich will jetzt nicht sagen in Rente, aber eigentlich vom Papier her ist es ja so.
Vom Papier ist das so. Ich bin in Rente gegangen, in Ruhestand gegangen und bin dann gefragt worden, ob ich mit der beruflichen Erfahrung, die ich habe, so ein bisschen unterstützen kann bei der Fragestellung, wie kriegen wir die Kriminalpolizei Nordrhein-Westfalen attraktiv dargestellt? Welche Dinge gibt es, die junge Menschen für den Beruf begeistern könnten? Und das mache ich sehr gerne, weil mir persönlich der Beruf sehr viel gegeben hat. Und wie das dann so schön ist, dann geben wir noch gerne ein bisschen was zurückgeben.
Ja, und ein bisschen was zurückgeben, da sind wir direkt im Thema. Es hat sich ein bisschen was verändert bei der Polizei, weswegen wir heute hier alle zusammensitzen. Was ist das genau?
Ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen natürlich immer die ständige Frage, können wir an der Ausbildung etwas verbessern? Gibt es neue Entwicklungen? Müssen wir uns neu aufstellen? Also ein ständiger Verbesserungsprozess. Und im Rahmen dieser Diskussion, dieser Erörterung, haben wir die Ausbildung nochmal in kleinen Bereichen modifiziert. Früher ist es so gewesen, dass man sich beworben hat für die Polizei, hat dann die Ausbildung gemacht, ist danach 3 Jahre zum Wechseldienst gegangen und konnte sich dann für eine Verwendung im Bereich der Kriminalpolizei entscheiden. Im Jahre 2026, also die Kolleginnen, die im Jahr 2026 zur Polizei kommen, die können zu Beginn des Studiums bei der Einstellung schon sagen, ich möchte gerne in der Ausbildung den Schwerpunkt Ermittlungen haben.
Seit Oktober geht das?
Ja, das wird dann angerichtet und das wird dann, die Kollegen haben dann die Möglichkeit, wie an der Schule im Leistungskurs einen Schwerpunkt zu bilden. Es gibt den Schwerpunkt Einsatz und den Schwerpunkt Ermittlung. Und die Kollegen, die sich für den Schwerpunkt Ermittlung entscheiden, die bekommen dann eine sogenannte Garantie dafür, dass sie nach der Ausbildung plus einem Jahr Wachdienst, da kommen wir vielleicht später nochmal auf zurück, zu einer Direktion Kriminalität umgesetzt oder versetzt werden und das auch in relativer Standortnähe, wo sie sich gerne hinbewegen wollen.
Auch Sie, Frau Friedrich, haben sich für die Kriminalpolizei entschieden. Warum?
Ja, ich habe gerne Jura studiert, habe aber schnell gemerkt, ich möchte nicht Anwältin werden und auch nicht die klassische Justizlaufbahn einschlagen. Ich habe dann durch mehrere Praktika bei der Polizei reinschnuppern dürfen und mich hat die Zusammenarbeit im Team sehr fasziniert, der kollegiale Umgang miteinander. Ja, das sehr nah dran sein am Kriminalitätsgeschehen. Man ist ja doch als Jurist meistens eher weiter weg. Und dann habe ich mich informiert und habe eben diese Möglichkeit gefunden, auch als Juristin bei der Polizei direkt in den höheren Dienst einsteigen zu können. Ja, und habe mich dann unmittelbar nach meinem zweiten Staatsexamen beworben und hatte das Glück, dass NRW in diesem Jahr auch eingestellt hat. Das war nicht immer so, dass man jährlich auch Direkteinsteiger, so nennt man die Juristinnen und Juristen, einstellt. Und ja, so hat das geklappt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, dass es das gibt. Wie ist das? Sie haben gerade gesagt, man kann sich entscheiden, ob ich in den Wachdienst gehe oder ob ich Schwerpunkt Ermittlung mache. Kann man auch beides machen?
Also wenn Sie sich bewerben, dann müssen Sie angeben, welchen Leistungskurs Sie nehmen, um das mal in einer Schulterminologie auszudrücken. Also ich kann mich entscheiden für den Bereich Einsatz, das ist Wachdienst, oder für den Bereich Ermittlungen, das ist kriminalpolizeiliche Tätigkeit. Und danach wird dann der Schwerpunkt ausgerichtet, um das mal ein Beispiel deutlich zu machen. Sie werden dann mehr Vernehmungen üben, als wenn Sie den Bereich Einsatz machen. Sie werden mehr Tatortaufnahme üben, als wenn Sie im Bereich Einsatz sind. Um so theoretisches Wissen in die Trainings praktisch überführen zu können, um das zu verfestigen, mit der Zusage, dass Sie dann nach einem Jahr Wachdienst direkt in eine kriminalpolizeiliche Dienststelle versetzt oder umgesetzt werden.
Wenn ich mich jetzt in die Bewerberinnen und Bewerber reinversetze und kann mich schlecht entscheiden und denke, 50-50, was würden Sie empfehlen? Wie kann ich mir die Entscheidung ein bisschen leichter machen für das eine oder eben für das andere?
Interessant ist insofern die Frage, wen suchen wir eigentlich für kriminalpolizeiliche Ermittlungen? Also die Ausbildung ist alle für alle gleich im Prinzip, bis auf diese Leistungskurse. Wir suchen eigentlich Leute, die eine gewisse analytische Grundkompetenz haben, die in der Lage sind, Sachverhalte zu analysieren, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die solche Ergebnisse gut schriftlich zusammenfassen können, die solche Ergebnisse gut zum Beispiel in der Gerichtsverhandlung präsentieren können. Wir suchen Leute, die digitale Grundkompetenzen mitbringen. Jetzt rede ich nicht nur einfach davon, ein Handy zu bedienen, sondern auch sich so vorzustellen.
Ich weiß gar nicht, warum Sie mich jetzt angucken, Herr Jungblum.
Ja, weil ich so jung aussehen. Deswegen.
Dankeschön.
Die also Grundkompetenzen mitbringen, die über das Handy hinausgehen, die im Team arbeiten wollen, die neugierig sind, die einfach versuchen, auch über ihre kommunikativen Fähigkeiten Menschen zum Sprechen zu bringen, Informationen zusammenzusammeln, diese Informationen ein richtiges Bild zu setzen. Wenn ich dafür eine Antenne habe, wenn ich dafür mich begeistern kann, dann ist die Wahl für den Bereich Ermittlungen durchaus eine gute Wahl.
Ich wollte gerade sagen, da kann Frau Friedrichs vielleicht auch noch Tipps geben, was man mitbringen sollte, wenn man sich eben für den Schwerpunkt Ermittlungen entscheiden möchte.
Ja, man muss auf jeden Fall einen Willen mitbringen, Straftaten aufzuklären. Das ist ganz wichtig. Dabei muss man eine gewisse Ausdauer haben. Man muss auch kreativ werden können. Man sollte kommunikativ sein, das hat Herr Jungblut ja gerade schon gesagt, das ist ganz wichtig. Auch kommunikativ untereinander mit den Kollegen, also auch Ermittlungsarbeit funktioniert am besten im Team. Das heißt, ich muss gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten, offen sein, auch für Anregungen, neue Ideen. Man muss auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen, denn nicht jedes Delikt, was bei mir auf dem Schreibtisch landet, kann ich auch aufklären. Nicht jeder Tatverdächtige wird verurteilt oder so verurteilt, wie ich das vielleicht persönlich als gerecht empfinden würde. Und in Teilen können wir uns natürlich in der Masse auch nicht um jedes Delikt so kümmern, wie ich das vielleicht persönlich gerne tun würde.
Man ist ein Stück weit Dienstleister.
Das auf jeden Fall, genau. Aber ganz wichtig ist dabei, dass einem bewusst ist, dass man auch Dienst an der Gesellschaft tut in gewisser Weise. Denn die Aufklärung von Straftaten, wenn wir sie denn nicht schon verhindern können, was natürlich der Idealfall wäre, trägt natürlich auch zu einem friedlichen Zusammenleben bei. Und es ist nicht überall auf der Welt selbstverständlich, dass Straftäter in einem für alle gleichen, im Idealfall fairen Verfahren nachher verurteilt werden. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Und auch das sollte man im Hinterkopf behalten und das sollte Antrieb sein, wenn man zur Kripo möchte.
Und dafür brauchst du natürlich ständig Nachwuchs und deswegen sitzen wir heute hier.
Genau.
Ja. Wie ist das denn, wenn ich jetzt genau das mitbringe, was Sie beide gerade gesagt haben und dann im laufenden Studium aber merke, also ich habe mich jetzt zum Beispiel für den Schwerpunkt Ermittlungen entschieden und merke aber, irgendwie liegt mir das vielleicht doch nicht so, wo jetzt hier quasi meine Leistungskurse drauf sind. Kann ich mich im laufenden Studium dann vielleicht doch noch umentscheiden und sagen, Wachdienst wäre wohl doch eher meins, fürs Erste zumindest?
Na, erstmal verpflichtet sich ja das Land Nordrhein-Westfalen dem Kollegen gegenüber, du bekommst eine Schwerpunktausbildung Ermittlung und bekommst eine Garantie, dass du in einem bestimmten Standort eingesetzt wirst.
Ah, das gibt's auch noch.
Das gibt's auch noch. Mhm. Und das ist jetzt die Gegenseite, dann kann ich natürlich nicht einfach den Schwerpunkt wieder wechseln, sondern muss ich das machen. Und wenn ich fertig bin, habe ich ja dieses eine Jahr Wachdienst obligatorisch vorgeschaltet, das bleibt. Und danach muss ich mich 3 Jahre lang verpflichten, in einem Kriminalkommissariat Dienst zu machen. Nach diesen 3 Jahren kann ich dann jede andere polizeiliche Funktion übernehmen, die ausgeschrieben ist, die für meine Qualifizierung geeignet ist. Das ist eine Win-Win-Situation. Jetzt hinzugehen und zu sagen, du kommst in deine Wunschbehörde, und dann stellt man fest, ach nee, Ermittlung liegt mir nicht. Mhm. Dann funktioniert das System nicht mehr, weil man sich auch personalplanerisch sich darauf einstellen muss. Deshalb glaube ich, ist das fair, von vornherein zu sagen, du kommst da und dahin, wenn du das und das gemacht hast. Und das ist ja auch ein Vorteil. Wer heutzutage hat nach einem abgeschlossenen Studium schon die Gewissheit, dass er an einem bestimmten Ort tätig werden kann? Und ich denke, es ist ein Entgegenkommen des Dienstherrn, also des Landes Nordrhein-Westfalen, den Bewerbern gegenüber.
Wie wäre es denn andersrum, wenn ich sage Wachdienst und merke dann, Ermittlung gefällt mir doch besser, wäre dann die Möglichkeit, da noch zu switchen?
Ist das genauso? Wäre genauso. Mhm, okay. Da habe ich mich verpflichtet, den Schwerpunkt des Einsatzes zu bewältigen, mache dann das Jahr Wachdienst, beziehungsweise 3 Jahre Wachdienst in dem Fall und kann dann auch wechseln. Also es ist nicht so, dass die Tür zur Kriminalpolizei oder die Tür zum Wachdienst immer verschlossen bleibt. Die bleibt auf, nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Also im Prinzip, die Klinke ist da, nur wann ich sie öffnen kann, das gibt dann das Land vor.
Wo wir es gerade schon ansprechen, wo würden Sie die größten wesentlichen Unterschiede im Hinblick auf Wachdienst und Kripo sehen? Das ist ja vielleicht für die Bewerberinnen und Bewerber eine spannende Frage.
Abgesehen davon, dass man im Wachdienst eine Uniform trägt und als Kriminalbeamter in der Regel in Zivil unterwegs ist, es ist eine andere Art von Arbeiten. Also wenn ich meinen Dienst im Wachdienst antrete, dann fahre ich meine Schicht und am Ende des Tages, egal wie lange es dauert, ich gehe eigentlich nach Hause und am nächsten Tag geht es von vorne los. Wenn ich in der Sachbearbeitung tätig bin, dann gehe ich nach Hause und am nächsten Tag liegt der Vorgang in der Regel noch da, wenn ich ihn nicht zur Staatsanwaltschaft geschickt habe. Es ist einfach wirklich ein ganz anderes Arbeiten. Es sind nicht in der Regel nicht die Ad-hoc-Lagen, die auf mich warten, wenn ich morgens ins Büro komme, sondern eigentlich weiß ich morgens, okay, ich muss das noch fertig machen, ich habe das und ich habe wahrscheinlich auch noch neue Vorgänge. Natürlich gibt es auch die Ad-hoc-Lagen und mein Eindruck ist, die werden immer häufiger, auch bei K. Wir haben große Anteile an gefahrenabwehrenden Aufgaben in den letzten Jahren dazu gewonnen, weil es auch vielfach da eine kriminalfachliche Bewertung bedarf. Also von daher gleicht es sich in gewisser Weise ein bisschen an, aber natürlich ist der Alltag schon anders als also ob ich morgens in mein eigenes Büro komme in der Regel noch oder ob ich eigentlich nur die Uniform anziehe und mich sofort auf den Streifenwagen setze.
Das Thema mit nach Hause nehmen, wie geht's Ihnen da persönlich? Ich meine, das kennen wir ja aus vielen Jobs, dass mal mehr, mal weniger einen vielleicht auch nach der Arbeit noch beschäftigt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man da wirklich so einen spannenden Fall hat, an dem man gerade dran ist, dass man das nicht direkt dann mit 17 Uhr, 17.30 oder 18 Uhr hinter sich lassen kann, oder?
Ja, es gibt schon Tage, da nimmt man die Arbeit tatsächlich mit nach Hause. Das kann belastend sein. Manchmal kann es aber auch ein Stück weiterbringen, so will ich das mal sagen.
Inwiefern?
Man nimmt das so unterbewusst mit, man fängt dann zu Hause, macht andere Dinge, kommuniziert mit anderen und auf einmal hat man plötzlich einen Einfall, der irgendwie zu dem Fall passt. Oder man sieht etwas und hat eine Assoziation und denkt schon wieder daran zurück. Das kann auch positiv sein, dann greift man schnell zum Hörer, tauscht sich vielleicht nochmal aus mit Kollegen. Das ist bei vielen so, die sehr leidenschaftlich bei der Kripo sind.
Und das ist auch kein Fehler, man darf ruhig mit Leidenschaft auflaufen.
Genau,
man muss.
Ich wollte Sie nur ein bisschen locken, Herr Jungmann.
Man muss.
Man muss nur auf sich Acht geben oder andere haben, die auf einen Acht geben, damit das nicht überhand nimmt.
Vielleicht mal so ein Beispiel darzustellen. Wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, Sexualstraftat haben, da ruft eine Frau an und sagt, sie ist sexuell misshandelt worden. Dann ist in der Regel der Erstkontakt, dass ein Streifenwagen dahin fährt, die ersten Maßnahmen trifft, also dafür sorgt, dass die Spuren nicht kaputt gehen, dass die Zeugen festgestellt werden. Dann schreiben die einen Bericht dazu, die informieren die Kriminalwache. Die Kriminalwache kommt dann auch dahin, macht dann auch eine Spurenarbeit. Und dann wird ein Vorgang erstellt und der Vorgang landet dann beim Sachbearbeiter. Und der Sachbearbeiter entscheidet dann, wen vernehme ich zuerst? Vernehme ich zuerst die Zeugen? Vernehme ich zuerst die Geschädigte? Welche Spurensicherungsmaßnahmen muss ich machen? Wie geht's der Geschädigten? Muss ich mich um die Geschädigte kümmern? Muss ich jetzt zum Beispiel Opferschutzbeauftragte mit hinzuziehen? Wann gehe ich an den Täter ran? Welche Möglichkeiten habe ich, den Täter zu ermitteln? Und das sind dann diese Sachen, die Frau Friedrichs gerade meinte, die man mit sich nach Hause nimmt, wo man sagt, das beschäftigt mich, dieses Schicksal des Menschen beschäftigt mich, die Arbeit beschäftigt mich. Und auf der einen Seite beklagen Wachdienstbeamte, dass sie manchmal nicht mitbekommen, wie denn eine Sache ausgeht, wie sich das weiterentwickelt hat.
Da ist ja auch ein Interesse da, logischerweise.
Weil dafür machen sie die ersten unaufschiebbaren Maßnahmen, was extrem wichtig ist. Auf der anderen Seite ist dann der Kriminalbeamte, der nicht unbedingt an die ersten Maßnahmen denkt, beziehungsweise nicht daran beteiligt ist, sondern das Ergebnis dessen, was der Wachdienst aufgenommen hat, nutzt, um dann weitere Ermittlungen anzustoßen. Also beide müssen miteinander zusammenarbeiten, beide müssen miteinander kooperieren, haben aber, wie Frau Friedrich vollkommen richtig dargestellt hat, sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche innerhalb dieses Gesamtkomplexes.
Gibt es da denn, damit das gut funktioniert, auch einen Austausch zwischen den verschiedenen Direktionen, dass man da vielleicht auch sagt, das könnte beim nächsten Mal besser laufen, da müsst ihr bitte zwingend dran denken. Also ich habe immer so im Kopf, alleine eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse kann für die Sachbearbeitung enorm wichtig sein.
Also Frau Friedrich sprach ja diesen Teamgedanken an und es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, der so stark vom Teamgedanken geprägt ist wie Polizei. Das gilt innerhalb der einzelnen Sparten, Kriminalpolizei oder Wachdienst, das gilt aber auch darüber hinaus. Es gibt sehr formale Rückmelderunden. Es gibt Führungskräfte, die sich über bestimmte Entwicklungen austauschen. Aber es gibt auch den Griff zum Telefon oder den Besuch auf der Dienststelle, auf der Behörde, in der Behörde, im Wachdienst oder im Büro des Mitarbeiters, wo man sagt, das und das haben wir daraus gemacht, das und das haben wir entwickelt. Bedeutet immer, man muss den Kontakt auch suchen und pflegen. Jeder, der gefragt wird, ist eigentlich erstmal froh, dass er gefragt wird. Manchmal muss man auch mit Kritik umgehen können, das ist auch nicht immer leicht, aber das gehört, glaube ich, mal zum Berufsleben mit dazu.
Genau, weil es kann ja immer sein, dass im Wachdienst mal was untergeht, was aber für die Ermittlung hinterher wichtig wäre. Und dann ist es aber auch hilfreich, wenn man das weiß, weil dann kann man es beim nächsten Mal besser
machen. Muss man nachfragen, um zu wissen, warum das passiert ist. Und dann gibt es eine Erklärung dafür. Genau. Und man sagt ja schön, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Das ist so simpel, aber da ist was dran. Mhm.
Wie kann man das vielleicht auch nochmal mitgeben? Sie haben es gerade gesagt, Kritikfähigkeit. Das fällt ja auch dem einen leichter als dem nächsten. Gibt es da Erfahrungswerte, wo man sagt, Dinge vielleicht nicht persönlich nehmen, ja, sich selbst vielleicht nicht so wichtig nehmen? Was wären da Empfehlungen?
Es geht ja in der Regel um die Sache. Also wir wollen ja entweder Opfern helfen, wir möchten Straftaten aufklären, dass auch eine Möglichkeit besteht, vielleicht einen Schaden wieder ersetzt zu bekommen oder dass Opfer mit gewissen Dingen auch abschließen können. Das ist für viele sehr, sehr wichtig, dass ein Verfahren abgeschlossen wird. Dann kommt es nachher gar nicht so drauf an, wie lautet das Urteil konkret, aber dass die Sache abgeschlossen ist. Wir möchten natürlich auch ein Sicherheitsgefühl stärken. Je mehr Straftaten wir aufklären, desto sicherer wird unser Leben. Dahinter steckt ja der Dienst an der Sache. Und ich glaube, wenn ich mir bewusst mache, okay, es wird zwar gerade vielleicht eine Handlung oder ein Verhalten von mir kritisiert oder ich habe an irgendwas nicht gedacht, dann dient es ja beim nächsten Mal eigentlich nur, dass wir in der Sache besser werden. Und das fällt nicht immer leicht, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, das geht uns allen so. Aber wenn man vielleicht mal einen Moment das auf sich wirken lässt, denkt man ja, okay, beim nächsten Mal mache ich es einfach besser oder ich denke dran, damit auch die Kollegen, die nach mir in einem Sachverhalt arbeiten, weniger Arbeit haben, weil einer Telefonnummer, einer E-Mail-Adresse hinterherzulaufen, kann sehr viel Arbeitszeit kosten, die man sinnvollerweise woanders investieren könnte.
Das stimmt. Das kann ich sogar aus eigener Erfahrung bei uns beim Verkehrsunfallopferschutz sagen. Nochmal zurück zu dem Schwerpunkt Ermittlungen, was jetzt möglich ist. Wenn ich mich bewerbe, gebe ich einen der beiden Schwerpunkte an. Wie sieht das aus? Ist das Auswahlverfahren denn prinzipiell erstmal das Gleiche?
Auswahlverfahren ist gleich.
Auswahlverfahren
ist
das Gleiche.
Weil wir suchen Polizeibeamte,
ja,
die dann wie in der Schule einen Leistungskurs im Prinzip buchen, will ich mal so ein bisschen salopp formulieren, der dann auf den Bereich Ermittlungen ausgerichtet ist. Und ich gebe an, welche Einstellungs- und Ausbildungsbehörde ich gehen möchte, bekomme dann die Garantie, dass ich nach der Ausbildung auch im Bereich dieser Behörde eingesetzt werde, beziehungsweise in der Behörde, die in unmittelbarer Nähe dieser Einstellungsbehörde liegt.
Wollte ich gerade sagen, also ich nehme jetzt als Beispiel Köln, weil ich in Bergisch Gladbach wohne, dann könnte es auch sein, dass ich nach Bergisch Gladbach komme oder in den Oberbergischen Kreis. Das muss dann nicht unbedingt Köln sein, aber eine der Behörden, die zum Präsidium gehört.
Genau. Es gibt 10 Ein- und Ausstellungsbehörden in Nordrhein-Westfalen, 2 in Westfalen, das sind Bielefeld und Münster. Es gibt 4 im Rheinland, das sind Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen. Und es gibt 4 Behörden im Ruhrgebiet, Dortmund, Duisburg, Hagen und Gelsenkirchen. Und in eine dieser Behörden werde ich dann versetzt oder umgesetzt. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Schwerpunkt Ermittlung, mit meinem Studium, habe meinen Wachdienst mitgenommen, dann werde ich in eine dieser Behörden besetzt, beziehungsweise eine dieser daran angrenzenden unmittelbaren Behörden. Also wenn ich nach Bergisch Gladbach komme, dann habe ich als Einstellungsbehörde Köln gehabt.
Genau. Und das kann man sich aber auch im Nachgang alles nochmal auf der Seite www.genaumeinfall.de anschauen. Da gibt es auch eine FAQ-Liste, da kann man das in Ruhe nochmal nachlesen oder man hört sich den Podcast einfach nochmal an.
Ja, man kann ja immer zurückspulen.
Oder so, das geht natürlich auch, genau. Wie viele Plätze stehen denn zur Verfügung? Also Einstellungszahlen liegen ja so um die 3000. Es können ja jetzt wahrscheinlich nicht alle 3000 sagen, ich möchte den Schwerpunkt Ermittlungen machen.
Nein, für den Schwerpunkt Ermittlungen werden erstmal für die nächsten Jahre 300 Plätze pro Jahr vorgehalten. Weil das ist ein Erfahrungswert aus den vergangenen Jahren, weil natürlich auch Kollegen, die jetzt aktuell im Wachdienst sind oder andere polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, sich zur Kripo versetzen lassen wollen. Die können dann auch zur Kripo kommen. Aber für die Studie Neueinsteiger werden 300 Plätze reserviert, die dann mit dem Schwerpunkt Ermittlungen dazu führen, dass sie im Bereich der Kriminalpolizei eingesetzt werden.
Genau, aber das ist eine entscheidende und wirklich ganz interessante Frage, Herr Jungblut. Sie haben eben, oder wir haben eingangs schon festgehalten, 2026, da reden wir drüber. Was ist, wenn ich jetzt gerade schon mittendrin bin, 25, 24, habe ich dann auch noch das Vergnügen, davon partizipieren zu können?
Ja, weil im letzten Studienjahr, im dritten Studienjahr für diese Jahrgänge, von denen Sie gerade gesprochen haben, versucht man diesen Schwerpunkt zu komprimieren auf das letzte Studienjahr. Und auch dann werden die Kollegen in Bereiche gesetzt, dass sie direkt zur Kriminalpolizei gehen können. Immer vorausgesetzt ein Jahr Wachdienst als Grundvoraussetzung und kommen dann auch in die Nähe der Behörden, wo sie dann auch hinwollen.
Der Wachdienst ist vorgesehen. Können Sie kurz erklären, warum das so wichtig ist, dass man ein Jahr Wachdienst macht?
Ja, wir sind ausgebildet für Polizeivollzugsbeamte generell. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen Kriminalbeamter und Wachdienstbeamter. Und es ist wichtig, wenn ich diesen Teamgedanken mal umsetze, dass ich genau weiß, was die Aufgaben des anderen sind. Und als Ermittlungsbeamter ist es durchaus hilfreich zu wissen, was ein Wachdienstbeamter machen muss, die ersten Maßnahmen, die er treffen muss, unter welchen Rahmenbedingungen er diese Maßnahmen treffen muss. Und auch wenn Sie mit jungen Kollegen sprechen, dann weisen die immer wieder darauf hin, dass das eine gute Erfahrung gewesen ist, um das theoretische Wissen, was sie auf der Fachhochschule gelernt haben, auch im unmittelbaren Umgang mit dem Bürger, im Kontakt mit dem Bürger umzusetzen. Und deshalb hat Nordrhein-Westfalen entschieden, wir machen dieses Jahr Wachdienst und danach kommen sie dann zur Kriminalpolizei.
Kann man sich da aussuchen, welchen Bereich man machen möchte? Kann ich sagen, ich möchte Todesermittlung machen oder ich möchte Raubdelikte?
Das ist schon eine etwas schwierige Frage. Es ist ja kein Wunschkonzert, um das mal ganz deutlich zu formulieren. Es müsste eine Stelle frei sein. Und wenn die Stelle in einem Wunschkommissariat nicht frei ist, dann kann ich da auch nicht hinkommen. Gleichwohl versucht natürlich die Behörde, Wünsche des Bewerbers, der Bewerberin zu berücksichtigen. Generell kann ich aber sagen, es ist durchaus hilfreich, wenn man mal auch in anderen Bereichen, die vielleicht nicht so ursprünglich auf dem eigenen Portfolio standen, tätig gewesen ist, In der Regel werden die meisten Kollegen sich im Bereich von Kommissariaten wiederfinden, die sich mit Alltagskriminalität, Massenkriminalität, also Wohnungseinbruchsdiebstahl, Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte, Diebstähle an- und aus Kfz, Ladendiebstähle bewegen, weil sie dort die Gelegenheit haben, auch sehr viel handwerkliche Dinge in der Praxis, die sie einzuüben, die sie trainiert haben, anzuwenden. Das gibt ein gutes Gerüst für spätere Tätigkeiten. Es ist aber durchaus möglich, auch in anderen Fachkommissariaten, zum Beispiel für Leichensachen, tätig zu werden, wenn dort Fehlstellen sind. Oder aber, wenn wir Mitarbeiter auf dem Bewerbermarkt finden, die eine berufliche Vorqualifikation haben, also zum Beispiel ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder eine Berufserfahrung im Bereich Cyber, Internet, dass wir die dann auch nehmen, um sie dann speziell in Bereichen für Cybercrime, Wirtschaftskriminalität und andere Lebensbereiche einzusetzen.
Gab es bei Ihnen vorher spezielle Wünsche?
Nein, ich wollte gern zur Kriminalpolizei. Ich hatte das Glück, vor der Verwendung bei der Direktion Verkehr 2 Jahre schon mal in die Kriminalpolizei reinschnuppern zu dürfen. Wobei ich auch sagen muss, auch im Bereich Verkehr ist es durchaus sehr interessant. Und deswegen würde ich Herrn Jungblut da vollumfänglich zustimmen. Auch wenn man sich vielleicht was wünscht und vorstellt und sagt, ich möchte ausschließlich Todesermittlungen machen oder so. Man ist dann doch überrascht, wie vielfältig und sehr interessant auch viele andere Bereiche bei der Polizei sind. Und das ist auch das Tolle an Kripo. Es ist für jeden was dabei. Also das heißt auch für jemanden, der vielleicht im Studium feststellt, ah, jetzt habe ich diesen Schwerpunkt gewählt und es ist vielleicht doch gar nicht so meins, dem kann ja auch geholfen werden. Also die Behörden gucken ja wirklich immer darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen dort verwandt werden, wo sie auch zufrieden sind. Und wenn man jetzt eine hohe Affinität zum Wachdienst hat, gibt es ja in vielen Behörden eine Kriminalwache. Das heißt, das ist auch ein 24-Stunden-Dienst. Und man ist zwar im Bereich der Direktion Kriminalität, hat aber das Einsatzgeschehen. So dass ich auch glaube, dass jemand, der eher zur GE tendiert, dann doch im Studium auch auf einer Kriminalwache sehr, sehr glücklich werden würde.
Aber der gut gemeinte Hinweis vielleicht an der Stelle, auch wenn es vielleicht fürs Erste doch nicht das ist, was man sich so vorgestellt hat, vielleicht einfach mal drauf einlassen und auch ein bisschen, einfach mal wirken lassen.
Unbedingt.
Jetzt haben Sie beide eben schon Todesermittlungen angesprochen. Was ist denn jetzt mit jemandem, der sagt, Todesermittlungen, ich weiß nicht. Können sich denn auch Interessierte trotzdem für den Bereich Ermittlungen bewerben, wenn sie sagen, Todesermittlungen? Also, was würden Sie raten?
Ja, ich würde ein bisschen weiter ausholen. Wer sich für den Polizeiberuf entscheidet, der muss wissen, dass er mit Tod zu tun hat. Sie können als Wachdienstbeamter eine Todesbenachrichtigung überbringen, das ist auch nicht schön. Sie können einen Verkehrsunfall aufnehmen mit tödlichen Opfern. Auch das ist eine Herangehensweise, die
nie schön ist.
Nicht schön ist. Ja. Sie können als Wachdienstbeamter an einen Einsatzort gerufen werden, wo ein Mensch zu Tode gekommen ist und müssen warten, bis die Kriminalwache kommt. Und Sie können natürlich auch im Bereich der Kriminalwache mit Leichensachen konfrontiert werden. Die Frage ist, die Wahrscheinlichkeit, wie oft das passiert, das ist sehr unterschiedlich. Wenn Sie zur Kriminalpolizei gehen, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit auch einmal mit Leichensachen konfrontiert werden. Wenn Sie in einer Landratsbehörde sind und Sie haben Rufbereitschaft oder auf einer K-Wache in einem großen Präsidium, dann gehört die Aufnahme von Leichentatorten, Leichenfundorten zu Ihren Aufgaben. Egal, was Sie sonst im Alltag immer machen. Deshalb muss man sich damit auseinandersetzen. Ich weiß, dass viele Kollegen, Kolleginnen so ein bisschen Scheu davor haben, aber auch da gilt, was wir gerade schon gesagt haben, man kann da reinwachsen. Es geht um eine Sache. Und wenn ich das Problem als Sachproblem definiere, habe ich einen anderen Zugang. Ich kann mich entsinnen, als ich angefangen habe bei der Polizei und meine erste Obduktion mitmachen musste, hatte ich auch ein mulmiges Gefühl, das gebe ich ehrlich zu. Mir haben Kollegen geholfen, damit umzugehen. Das ist auch heute so. Man kann darüber sprechen, mit Kollegen sprechen. Da wird keiner vorgeführt oder in eine bewusst schwierige Situation gebracht, sondern ihr kriegt immer Unterstützung. Und mein Zugang bei dieser Obduktion, das werde ich nie vergessen, war mein Biologieunterricht. Ich konnte mich entsinnen, als Abiturient hatten wir in Biologie, wurde dann alles vorgestellt über innere Organe und ähnliche Dinge. Und als dann diese Obduktion stattfand und ich das gesehen habe, lief bei mir der Film ab, Biologieunterricht, Herz, Lunge, Nieren und sehe das in live. Das hat mir geholfen, diese emotionale Geschichte, auch für mich emotionale Geschichte, zu einer Sachfrage zu machen. Und das kann ich von jedem Kollegen erwarten, dass er sich damit auseinandersetzt. Und wenn es jemanden gibt, der das partout nicht kann und nicht will.
Dann muss man so ehrlich sein.
Entweder bewirbt man sich nicht für die Polizei, weil der Umstand, dass man mit Tod zu tun hat, ist gegenständlich im Bereich der Polizei. Oder man sucht eine andere Tätigkeit und muss dann sehen, wie man diese Rufbereitschaftsgeschichten auffangen kann und kompensieren kann. Als Argument, ich gehe nicht zur Polizei oder zur Kriminalpolizei, weil Leichensachbehandlung da ist, da finde ich das ein bisschen weit hergeholt. Nicht umsonst lesen wir alle gerne Krimis und gucken alle gerne Tatort. Und da geht es in der Regel immer nur um Tote.
Aber es ist ja ganz interessant. Also ich meine, ich unterstelle mal vielen Menschen, die bereiten sich dann vielleicht auch darauf gerne vor oder würden sich gerne vorbereiten. Es hilft an der Stelle wahrscheinlich nichts, wenn ich jetzt einfach mal ein paar Wochen mir Horrorfilme reinziehe, sondern man muss sich wirklich drauf einlassen.
Das würde ich dringend von abraten.
Ne?
Also, das ist albern. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Eben.
Aber darum geht es ja. Ne? Also wenn ich mir wirklich Gedanken mache jetzt so aus, wie kann ich mich gewissenhaft darauf vorbereiten, dann ist es das, was Sie gerade sagten, Biologieunterricht oder ich versuche irgendwie anders geistig schon mal mich darauf vorzubereiten. Polizei, das ist nicht immer die heile Welt, sondern ich muss mich auf so Sachen auch einlassen können.
Wenn Sie eine Krankenschwester sind, dann werden Sie auch mit Situationen zu tun haben, wo Menschen schwerst krank sind, wo sie um das Leben eines Menschen kämpfen. Da haben Sie auch mit Tod zu tun. Und auch da kann man über die Sachorientierung sehr gut Zugang zu dieser Tätigkeit finden.
Gibt es denn, Frau Friedrichs, vielleicht Unterschiede bei der kriminalpolizeilichen Arbeit, wenn man jetzt an Polizeipräsidien oder Kreispolizeibehörden, Landratsbehörden denkt?
Ja und nein. Also natürlich ein Diebstahl ist ein Diebstahl, egal wo er bearbeitet wird, und eine Körperverletzung ist eine Körperverletzung. Und grundsätzlich stehen auch allen Ermittlerinnen und Ermittlern die gleichen Werkzeuge zur Verfügung. Also von daher, in dem Punkt würde ich sagen, nein. Aber natürlich sind die Behördenstrukturen unterschiedlich, was natürlich auch mit der Bevölkerungsstruktur zu tun hat. Also in Köln werde ich andere Phänomenbereiche haben.
Oder als in Olpe vielleicht.
Zum Beispiel, genau. Und manche Delikte werden auch einfach viel, 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 viel häufiger vorkommen als Delikte in einer kleinen Behörde oder in einer sehr ländlich geprägten Behörde. Und dementsprechend muss ich mir andere Strategien überlegen, um mit diesen Phänomenen oder der Masse zurechtzukommen. Wir haben natürlich auch Unterschiede aufgrund unserer Organisationsstruktur. Die Präsidien sind einfach für bestimmte Delikte zuständig, also für alle Kapitaldelikte, das heißt Tötungsdelikte, ist die Kriminalhauptstelle, also ein Polizeipräsidium, zuständig. Die Mordkommissionen werden aber natürlich unterstützt durch Personal und Technik aus der Ereignisortbehörde, also auch aus einem kleinen Landrat. Aber die Ermittlung führt dann das Präsidium. Wir haben mittlerweile auch Schwerpunkte in größeren Behörden. Also neu eingerichtet sind Cyberinspektionen bei der Kriminalpolizei, die sich ausschließlich mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität befassen. Das gibt es auch nur in den großen Behörden. Insofern bestehen Unterschiede. In den kleinen Behörden wird aber natürlich auch schwere Kriminalität bearbeitet. Wir haben sehr große Betrugsverfahren, Umfangsverfahren. Wir bearbeiten auch Tötungsdelikte, Sexualdelikte, Kinderpornografie, schwere Raubdelikte, Tatserien. Das alles ist auch in einer Landratsbehörde zu finden und wird auch da bearbeitet. Der Unterschied ist vielleicht, den ich auch ganz spannend finde in einer Landratsbehörde, Kriminalität ist doch viel unmittelbarer. Man hört in Frührunden immer wieder so die gleichen Namen. Also so nach einem halben Jahr kann man sagen, man kennt fast so seine Pappenheimer. Es ist aber auch öfter so, dass Betroffene bekannt sind. Also ob als Opfer oder Zeugen liest man dann plötzlich Namen, die man selber kennt aus Politik, aus dem Stadtgeschehen. Man verbindet mit Örtlichkeiten sofort selber etwas. Man kann die Sachen etwas besser zuordnen und vielleicht auch in einen Kontext setzen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu einer großen Behörde, wo das vielleicht seltener der Fall ist.
Ja, hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Lehrer irgendwo bin zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ob ich dann abends in der Kneipe immer unbedingt die Schüler treffen muss. Ne? Also es ist ein Für und Wider. Ne?
Ja, vor allen Dingen entscheidend ist eigentlich, dass es kein Unterschied zwischen erster oder zweiter Klasse. Ne? Also
genau.
Das eben. Ist weder im Präsidium noch im Landratsbehörde gibt es die besseren oder schlechteren Kriminalbeamten oder Kriminalbeamtinnen. Die sind alle gut ausgebildet, können alle was.
Und alle sind auch wichtig in allen
alle
Bereichen.
Alle wichtig, ganz eindeutig. Ja. Und nur das Aufgabenspektrum ist ein bisschen unterschiedlich. Und die Nähe, wie Frau Friedrichs das gesagt hat, im Landratsbehörde zu den Lokalitäten ist größer, glaube ich mit Sicherheit, als in der Behörde, wo es ein bisschen anonymer zugeht. Und da muss man für sich entscheiden, was einem besser liegt.
Du hast gerade eben schon kurz geschmunzelt, Ela, du als eine, die in Gummersbach unterwegs ist.
Ich glaube, du hast mit Frau und in Köln war.
Und genau, du hast Frau Friedrichs, glaube ich, gerade ganz gut nachempfinden
ja,
können.
Definitiv, ja, definitiv, natürlich, klar. Wobei man auch immer, das darf man nie vergessen, ich habe auch am Anfang, muss ich auch ehrlicherweise sagen, gedacht, naja, jetzt bist du in den Oberbergischen Kreis versetzt. Wer weiß, was du da nachts zu tun hast im Nachtdienst.
Du weißt, dass ich aus dem Oberbergischen Kreis komme, ne? Das hast
ja,
du nicht verdrängt.
Ich muss auch gucken, dass ich das vorsichtig formuliere. Ja. Nein, aber tatsächlich, ich sag mal, es gibt nichts, was es nicht gibt und alles kann auch in kleineren Behörden passieren. Aber wie Sie sagen, Frau Friedrichs, in Großstädten oder Ballungsräumen ist natürlich die Häufigkeit anders verteilt. Aber Auch in einer kleinen Behörde ist alles möglich. Das darf man nicht vergessen. Wir hören Stimmen. Ja, hört ihr die auch?
Das ist schon mal so, dass hier auf dem Flur, aber es ist
hier
ja
neues,
ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es wird gearbeitet, ja, auch im Hintergrund.
Das ist gut. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz zurück, weil das interessiert mich, die 300. Wir haben gesagt, 300 dürfen den Schwerpunktermittlungen machen. Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt mehr haben, die das machen möchten? Da flattern die Bewerbungen rein und dann haben wir da mehr.
Also erstmal wäre das schön.
Ja, das wünschen wir uns natürlich.
Viele Kandidaten haben, die dann für die Kripo sich begeistern können.
Spätestens nach heute mache ich mir da weniger Sorgen, Herr Jungblut.
Das ist gut. Aber es werden erstmal nur 300 genommen. Und da wird nach einem Rangordnungswert entschieden, den legt das LAFP fest.
Also Gas geben, wenn man gerne Schwerpunktermittlungen machen will, Punkte sammeln im Auswahlverfahren, dann sollte das klappen.
Davon gehe ich aus, weil das wird auch so funktionieren. Mhm. Aber wir gehen davon aus, dass 300 die Zahl ist, die auch ziemlich realistisch ist. Weil die meisten Kollegen, die zurzeit sich für die Polizei bewerben, interessieren sich mehr für den Schwerpunkteinsatz.
Jetzt ist das ja ganz neu, was wir hier haben, dieser Weg. Und Polizei ist Ländersache, ja. Und das ist in NRW jetzt ein Vorzug. Sie haben eben die Vorteile genannt. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, ach, warum machen wir das denn jetzt? Das andere war doch auch nicht schlecht.
Na, wir haben natürlich Interesse daran, dass wir gut ausgebildete Kollegen bekommen, die recht schnell im Bereich der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung als Ermittler tätig werden können. Und wenn wir uns überlegen, wie sich die Gesellschaft ändert, wie digitale Prozesse in unser Gesellschaftsleben einwirken, verändert sich auch Kriminalität. Sowohl in Kriminalitätsphänomenen, Online-Betrügereien, als auch in der Art und Weise, wie ich das bearbeite. Ich habe noch gelernt oder musste nur lernen, in Anführungszeichen, an einem PKW Fingerabdrücke zu sichern, wenn der aufgebrochen worden ist. Heute muss das ein Kriminalbeamter können, der muss aber auch mit digitalen Devices umgehen können. Der muss mit dem Handy umgehen können, der muss wissen, werte ich das aus, werte ich das nicht aus, wie ist das Auswertergebnis, welchen Aufwand macht das, der muss viel mehr können. Und wenn ich das Aufgabenspektrum so sehe, dann macht es natürlich Sinn, sich die Frage zu stellen, im Vorfeld im Rahmen der Ausbildung schon Schwerpunkte zu setzen, um sich besser auf die Tätigkeit vorzubereiten. Und dann zu sagen, du machst ein Jahr Wachdienst und danach kannst du dein theoretisches Wissen, dein antrainiertes Verhalten in den Trainings zur Vernehmung, zur Tatortaufnahme direkt umsetzen in den kriminalpolizeilichen Bereich. Wir glauben, dass die Kriminalpolizei dann besser davon profitiert, ohne dass der Wachdienst darunter leidet, als wenn wir das alte Modell weiterfahren würden. Deshalb glaube ich, ist das eine Win-Win-Situation für die gesamte Polizei.
Ich muss jetzt noch mal ganz kurz fragen, wenn ich ein Jahr im Wachdienst war und feststelle, das ist ja jetzt doch genau mein Ding, habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ich würde gerne 2 Jahre bleiben?
Können Sie gerne machen, aber erst 3 Jahre Kripo.
Tatsächlich, ja, da gibt es auch keinen Ausweg. Das ist dann.
Nein, also das ist der Grundsatz. Mhm. Das Land sagt, du bekommst den Schwerpunkt Ermittlungen. Davon erwarte ich von dir, dass du 3 Jahre Kripo machst.
Und Hintergrund danach, ist, dass man nicht alle 2 Tage sich umentscheiden kann.
Und den Standort, genau.
Und das ist der Regelfall. Gesagt, Schwerpunkt Ermittlungen, getan, 3 Jahre Ermittlungen bei K und dann kann er machen, was er will.
Klar definiert, nicht schwammig, weiß jeder, was einen erwartet und dann sollte man auch damit umgehen können, gerade wenn man sich für den Polizeiberuf entscheidet, egal in welche Richtung.
Was haben Sie für einen Eindruck, Frau Friedrichs, wenn Sie jetzt gucken, so die letzten Jahrgänge und was auch immer, wie nehmen die das Thema Kriminalpolizei auf, wie entwickeln die sich vielleicht auch dann, wie ist da Ihre Einschätzung?
Also das Interesse könnte tatsächlich höher sein am Beruf der Kripo oder an der Tätigkeit in der Kripo. Wir hatten tatsächlich jetzt das Glück in meiner Behörde, dass wir in den letzten 2 Jahren sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen bekommen haben, die auch alle gerne zu Kripo wollten. Also wir mussten keinen überreden und zwingen, erst recht nicht, Gott sei Dank. Und die sind hervorragend. Das ist, ich bin da also total begeistert von den Kolleginnen und Kollegen. Natürlich fehlt denen an mancher Stelle ein bisschen polizeiliche Erfahrung, um Gottes Willen. Das kann man auch nicht verlangen. Aber die sind unglaublich motiviert, die sind unglaublich engagiert. Die nehmen jeden Extradienst mit, also auch Landeslagen. Also wir hatten ja leider im letzten Jahr einige davon oder jetzt im laufenden Jahr. Die sind am Wochenende nachts nach Düsseldorf gefahren, hin und zurück. Und das 3 Tage am Stück, freiwillig, weil sie gesagt haben, wir wollen alles lernen, wir wollen alles mitnehmen. Die sind unglaublich wissbegierig, die sind sehr selbstständig tatsächlich, auch wenn man das der Generation ja eigentlich vorhält, dass das gerade nicht so ist. Die wir kennengelernt haben, sind sehr selbstständig in ihrer Arbeitsweise. Die sind selber daran interessiert, ihr Wissen zu vermehren, ihre Erfahrung zu mehren. Und die kommen auch tatsächlich mit einem gut gefüllten Rucksack an. Also da haben schon Kolleginnen und Kollegen auf der auf der Karwache einen Tatortbefundbericht geschrieben, den wir als Muster jetzt ausgeben an wieder die neuen Kolleginnen und Kollegen, weil der einfach perfekt ist.
Der war mit viel Herzblut dann.
Ja, und wirklich für uns überraschend, weil da sagen viele altgediente Ermittler, das hätte ich nicht so schreiben können wie die.
Aber das sind doch alles Dinge, die mehr als Mut machen jetzt.
Ja, und vor allem finde ich auch, was Sie sagen, das klingt auch sehr nach Teamarbeit und Zusammenhalt. Das denkt man ja sonst vielleicht nur vom Wachdienst, wo man wirklich im schlimmsten Fall das eigene Leben in die Hände des Streifenpartners gibt. Aber auch, gerade auch Karwache, es kann immer irgendwas sein. Und auch da muss man gut im Team zusammenarbeiten. Man sitzt nicht nur allein in seinem Büro und ist für sich, sondern arbeitet ja trotzdem im Team, auch in Ermittlungskommissionen, Mordkommissionen, was auch immer es da alles gibt.
Teamarbeit, ohne Teamarbeit geht's nicht. Auch bei der Kripo nicht. Oder gerade bei der Kripo nicht.
Also die intensivsten Erlebnisse, die ich gehabt habe, so in meinem beruflichen Leben, waren immer Erlebnisse, wo Ermittlungsteams gearbeitet haben. Also wenn ich mich so erinnere, das habe ich ja nur noch als Führungskraft mitgebracht, nicht als unmittelbarer Ermittler, eine Mordkommission sitzen in einem Raum mit dem Kommissionsleiter und da sind 10, 15 Leute drin, die ermitteln. Und die überhaupt noch gar keinen richtigen Tatverdacht haben, wo man richtig nach der Nadel im Heuhaufen sucht. Und dann werden die Ermittlungsergebnisse zusammengetragen. Und ich war dann als Führungskraft immer morgens und abends mit dabei. Und die tragen ihre Ergebnisse vor. Und nach einer Woche haben sie noch überhaupt gar keinen richtigen Pack an, um an den Täter zu kommen. Und dann entsteht so eine kleine Spur, so ein kleiner Verdacht. Und der wird dann angereichert. Und dann tragen die Ermittlungsteams Informationen zusammen. Und dann auf einmal kommt der Durchbruch. Jetzt haben sie einen Tatverdacht. Der Tatverdacht erhärtet sich. Jetzt haben wir den Täter. Der Täter hat gestanden. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und das ist so das Gefühl von Teamarbeit. Natürlich gibt es auch den Sachbearbeiter, der seine Vorgänge bearbeiten muss. Aber auch der ist aufs Team angewiesen. Wenn Sie einen Tatverdacht ermittelt haben gegen einen Wohnungseinbrecher und Sie wollen durchsuchen, da gehen Sie ja nicht alleine hin durchsuchen. Da brauchen Sie Kollegen, die Sie bei der Durchsuchung unterstützen. Teamarbeit. Wenn Sie jemanden festnehmen wollen, Teamarbeit. Also immer wieder der Teamgedanke, ich muss mich auf den anderen verlassen können. Und das Zusammentragen, der gemeinsame Erfolg ist für mich immer der schönste Erfolg gewesen.
Wo wir schon dabei sind, Herr Jungblut, es ist wahrscheinlich schwierig, im Laufe der Zeit irgendwas besonders herauszustellen. Aber wenn wir an irgendwelche Fälle zurückerinnern, die Sie bearbeiten durften, was ragt besonders heraus? Ich weiß, es ist eine gemeine Frage.
Aber die stellen wir gleich der Frau Friedrichs auch noch.
Genau. Die kann in der Zwischenzeit schon mal überlegen. Und ich rede ein bisschen weiter, um Herrn Jungblut auch ein bisschen Zeit zum Überlegen zu geben.
Also ich habe an sehr vielen spektakulären Geschichten mitwirken dürfen. Was mir noch sehr lebhaft in Erinnerung ist, auch vielleicht etwas ist, was ja junge Kollegen als erstes so erleben. Wenn sie in einem vermissten Fall, da ist ein Kind vermisst worden, das weggelaufen. Die Mutter hat sich riesen Sorgen gemacht. Wir konnten das Kind relativ schnell wiederfinden. Und den Blick der Mutter, als wir das Kind an die Mutter zurückgegeben haben, das war 3 oder 4 Jahre alt, werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Da war ich ganz junger Polizeibeamter. Oder wenn Sie einen Jugendlichen haben, von dem Sie glauben, dass er mehrere Kindergärten aufgebrochen hat, um dort Dinge zu stehlen. Und Sie kriegen den so weit, dass er in der Vernehmung die Taten zugibt. Das ist jetzt unspektakulär, aber das nimmt man mit, das prägt fürs Leben. Und dann natürlich so Mordgeschichten, wenn die klar gehen, das ist schon ein unwahrscheinlich befriedigendes Gefühl. Und ich habe natürlich hinter meinen späteren Funktionen sehr viel mit sehr spektakulären Sachverhalten zu tun gehabt, jetzt in Auswertanalyseprozessen. Aber dieses bodenständige, handwerkliche, wenn das zum Erfolg führt, das ist schon ein tolles Gefühl.
Aber ich finde es gerade ganz interessant, dass Sie genau diese eher, ja sagen wir mal, geringer schwelligen Beispiele gerade gewählt haben. Ne?
Ich habe im Rahmen dieser Tätigkeit jetzt als beratende Tätigkeit im Ministerium vor 2 Jahren mal mit einem KK-Leiter, Kommissariatsleiter gesprochen, der in einer Großstadt örtliche Kriminalität bearbeitet, also Alltagskriminalität, Massenkriminalität. Und der hat mir gesagt, und das kann ich eigentlich nur bestätigen, wenn Sie einer Oma, der Rollator gestohlen worden ist, den Rollator zurückbringen, dann wissen Sie, warum Sie Kriminalbeamter sind und warum Sie in einem Regio-KK arbeiten. Und das ist auch kriminalpolizeiliche Arbeit, nicht nur Mord und Totschlag, aber auch das ist kriminalpolizeiliche Arbeit. Die ist manchmal sehr schwierig, da muss man sehr viel Ausdauer haben, muss auch mit Frustration umgehen können, aber sie kann auch sehr befriedigend sein.
was mache ich, wenn ich, bevor wir Frau Friedrich Sie auch noch fragen nach dem Beispiel, das vergessen wir nicht auf keinen Fall, aber wenn ich das Gefühl habe, oh Mann, ich habe jetzt hier irgendwie das Gefühl, ich kläre das nicht auf, das wird alles nichts, wie, welche Tipps können Sie geben, Herr Jungblut, dass man dranbleibt und vielleicht doch sich nicht irgendwie irritieren lässt?
Also der Kreis schließt sich, auch wieder ist der Teamgedanke. Ich kann mich mit Kollegen austauschen, mit erfahrenen Kollegen austauschen, mit jungen Kollegen austauschen, mit meinen Vorgesetzten austauschen, kann ich fragen, kann um Rat fragen. Wenn man neu ist, sollte man immer um Rat fragen, weil man zum einen damit dokumentiert, dass man gewillt ist, Erfolgshunger hat. Auf der anderen Seite, den man fragt, der fühlt sich geehrt, weil er ja gefragt wird, seine Meinung geschätzt wird und darüber sprechen, darüber reden, sich austauschen. Dann kann man auch mit schwierigen Situationen, mit Frustrationserlebnissen umgehen. Nichts in sich hineinfressen, das wäre der falsche Weg.
Und wir sprechen jetzt noch über Ihre Highlight-Fälle, wenn man es mal so bezeichnen kann, Frau Friedrichs.
Ja, natürlich gab es da einige. Allerdings, das braucht ja immer Zeit, bis so Fälle auch abgeschlossen sind, sodass man drüber reden kann tatsächlich. Aber jetzt letzte Woche ist tatsächlich ein Urteil gefallen in einem Mordprozess. Ich habe jetzt das etwas spektakuläre Ding ausgepackt, aber da habe ich auch gestern tatsächlich noch mit der Staatsanwältin sprechen können und die zeigte genau so diese Begeisterung plötzlich aufgrund dieses Falls. Sagte, das war so eine herausragende Team- und Ermittlungsarbeit, sowas habe ich noch nie erlebt, und zeigte mir sofort auch noch Bilder aus dem Verfahren. Was war passiert? Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein junger Mann erschossen worden auf offener Straße mit 6 Schüssen, also es glich einer Hinrichtung tatsächlich. Für eine Kleinstadt schon ein ziemlich spektakuläres Delikt. Wir hatten, weil zweiter Weihnachtsfeiertag war, schon Einbruch der Dunkelheit, nur 2 Zeugen auf der Straße. Das waren auch noch Kinder. Wir konnten ihn relativ zügig identifizieren und darüber natürlich auch das Umfeld. Und so war die Motivlage ziemlich schnell klar oder schien ziemlich schnell naheliegend. Die Familie war mit der Beziehung, die der junge Mann zu der Tochter der Familie hatte, nicht besonders einverstanden. Und das war auch tatsächlich die erste Richtung, in die Ermittlung ging. Und was mich an diesem Fall dann, den ich auch sehr intensiv begleitet habe, über die ganzen Feiertage so fasziniert hat, war genau dieses Handwerkliche. Es war, der Kreis der Verdächtigen wurde ziemlich schnell sehr klein. Und es hat, glaube ich, keiner bezweifelt, dass man den Fall zügig aufklären wird. Aber es war dann doch sehr viel Handwerk nötig. Man hat zum Beispiel die beiden Kinder angehört. Und allein dafür braucht es ja sehr viel Erfahrung, sehr viel Fingerspitzengefühl.
Empathie.
Sehr viel Empathie, Einfühlungsvermögen. Und die beiden Kinder haben, obwohl sie da Schreckliches, zumindest der eine wirklich mit angesehen hat, der andere hat es gehört, ganz detailreich und hilfreich, sehr sachlich beschrieben, was dort passiert ist. Und das rechne ich auch den Kolleginnen und Kollegen sehr hoch an, die in dem Verfahren diese Aufgabe hatten. Und es wurde alles gemacht, Videos wurden ausgewertet, sehr viele Handys, und man konnte tatsächlich in Zusammenhang dann mit den Zeugenaussagen, man konnte alles so übereinander legen, einen fast auf die Sekunde genauen Ablauf des Tatgeschehens und des Vortatverhaltens und Nachtatverhaltens skizzieren. Und so war ziemlich schnell klar, dass der Vater der Tochter der Täter sein musste. Wir brauchten natürlich noch die Tatwaffe, und dann gab es im Laufe der Zeit Zeugenaussagen, die gesagt haben, ja, der hat die in einem Altkleidercontainer entsorgt. Sofort hat man sich also an alle Altkleidercontainer begeben, eine super Arbeit im Winter zwischen Weihnachten und Neujahr. Die waren natürlich einen Tag vor Durchsuchung geleert worden, also musste man in das auf den Sammelplatz. Und da habe ich dann gestern erstmalig die Bilder gesehen. Eine unvorstellbare Menge an Altkleidern lagerte dort, die in Frage kamen. Und dann hat man sich, hier kommt auch wieder Teamarbeit, polizeiübergreifend ins Spiel, man hat sich den Zoll dazu geholt. Und die haben tatsächlich einen mobilen Scanner. Und mit diesem mobilen Scanner sind dann tonnenweise Altkleider durchsucht worden. Das hätten Hunde nie im Leben geschafft und Menschen sowieso nicht in akzeptabler Zeit. Und es ist tatsächlich am 3. Tag der Durchsuchung die Waffe gefunden worden. Ja, das LKA hat Spuren an der Waffe von dem Tatverdächtigen gefunden. Es hat Spuren an der Jacke des Tatverdächtigen gefunden. Das heißt, man hatte den Tatverdächtigen mit der Jacke und der Waffe am Tatort durch die Handydaten. Was noch fand ich wirklich erstaunlich und erschreckend war, der Tatverdächtige hatte die Waffe durchgeladen und entsichert in den Altkleidercontainer geworfen. Und die Kollegen haben bei den Altkleidercontainern die Durchsuchung so gemacht, wie man es macht. Man nimmt ein Kleidungsstück und schüttelt. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Waffe tatsächlich noch in einem der Altkleidercontainer gewesen wäre. Das hätte also auch nochmal anders ausgehen können. Also ist auch manchmal etwas Glück dabei, aber hier war vor allen Dingen diese sehr hartnäckige und ausdauernde Handwerksarbeit der Kolleginnen und Kollegen entscheidend, dass so schnell ein Tatverdächtiger tatsächlich auch festgenommen worden ist. Letzte Woche ist er verurteilt worden. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber es gibt da eigentlich nichts mehr dran zu rütteln.
Was man an diesem Fall merkt, es ist unheimlich kleinteilig. Ja, also die Arbeit höre ich raus, aber auch das Faszinierende, was ich finde, das findet man ja in keinem Handbuch. Also einer von tausenden Fällen, aber wirklich jeder Fall ist anders und jeden Fall muss man dann anders aufrollen. Und das heißt, jeder Tag ist ja auch anders, kann ich mir vorstellen, bei der Kriminalpolizei.
Ja, ist das, was vorhin schon mal hochkam mit dieser Ausdauer, diesem Erfolgshunger. Und das, was Frau Friedrichs jetzt dargestellt hat, das dauert ja. Da sind ja viele Überlegungen, wie man das organisieren kann. Und es ist ja nicht jeder, der Hurra schreit, sagt, du musst einen kleinen Container durchsuchen. Da gibt es auch Kollegen, die sagen, da könnte ich mir was Besseres vorstellen.
Ja, also das könnte ich mir jetzt auch fast,
Und ich sag mal, da gibt es ja viele Misserfolge, wo man halt nichts findet. Aber dabei zu bleiben und diese Details zu berücksichtigen, das macht es halt aus. Und das finden sie überall immer wieder in allen spektakulären, aber auch in vielen kleinteiligen Geschichten. Und das ist der Reiz von Ermittlungsarbeit. Mosaikstückchen zu finden, zusammenzulegen, dass es ein passendes Bild gibt und nicht aufzugeben, weiterzumachen.
Jetzt haben Sie ja gerade die Geschichte erzählt und mit der Waffe im Altkleidercontainer und geladen. Und ist denn die Arbeit bei der Kripo gefährlicher als im Wachdienst?
Nein, das würde ich nicht so sagen. Sie ist natürlich anders. Die Kolleginnen und Kollegen sind in Zivil unterwegs und damit erstmal nicht als Polizei auf Anhieb erkennbar. Das erfordert natürlich manchmal eine andere Herangehensweise, als das ist, wenn ich Uniform anhabe. Darauf sind aber die Aus- und Fortbildung ist darauf ausgerichtet, die Trainings sind darauf ausgerichtet, genau solche Situationen nachzustellen, wie man reagiert. Die Kolleginnen und Kollegen sind auch nicht so ausgerüstet wie im Wachdienst. Natürlich haben die auch eine Weste, die haben ihre Pistole. Die haben auch meistens Pfefferspray dabei, aber dann hört es auch schon auf. Der Wachdienst hat ja noch durchaus sehr viel anderes an seiner Koppel, also an seinem Gürtel. Das haben die Kolleginnen und Kollegen nicht. Die wissen aber, wie man damit umgeht und es rennt auch niemand, so wie man das manchmal im Tatort sieht, alleine nachts in irgendeine riesige Lagerhalle und sucht alleine nach Drogen oder nach irgendwelchen Schwerverbrechern. Das gibt's nicht. Man bereitet sich schon sehr gut vor auf einen Einsatz. Entweder man geht im Team oder eben mit noch mehr Leuten. Man überlegt sich vorher, wie geht man taktisch vor. Man überlegt sich auch Szenarien, was könnte passieren, wenn. Und wenn es dann doch das Risiko zu groß ist, wenn zum Beispiel Waffen im Spiel sind oder wir das nicht ausschließen können, dann haben wir natürlich auch Spezialeinheiten, ne, die wir zur Unterstützung dazu rufen, die uns auch beraten, wie wir in bestimmten Fällen vorgehen. Also von daher würde ich sagen, die Arbeit ist nicht gefährlicher. Aber jedes Gespräch, also jeder Kontakt kann natürlich auch anders ausgehen, als man das eigentlich erwartet. Also das, was auch im Wachdienst häufig ein Risiko darstellt, das haben die Kolleginnen und Kollegen bei der Kripo auch. Wir machen auch Gefährderansprachen. Und auch wenn derjenige noch so harmlos erscheint, so ein Gespräch kann sich immer drehen. Und darauf sind die Kollegen aber auch vorbereitet und trainieren das regelmäßig.
Selbst bei Vernehmungen sollte man ja auch wachsam sein. Ne? Auch
richtig.
Wenn man da mit jemandem vielleicht alleine im Büro ist, überlegen, mache ich die Tür zu oder lasse ich sie vielleicht auf oder habe ich bestenfalls noch jemanden dabei?
Ganz wichtig, ja, man sollte also Vernehmungen möglichst nicht alleine machen, also zumindest nicht alleine auf dem Flur, alleine im Gebäude. Man sollte immer schauen, dass Kollegen in der Nähe sind.
Ja. Also ich glaube, es ist mein Eindruck, dass wir das jetzt schon auch schmackhaft gemacht haben, oder? Was meinst du?
Ich glaube, da hast du keine Einzelmeinung.
Das ist gut.
Ja,
aber
ja.
Was so jetzt noch als Highlight-i-Tüpfelchen, was können wir noch Interessierten mit auf den Weg geben?
Ich glaube, wer sich für den Bereich Ermittlungen interessiert und bereit ist zu investieren, neugierig ist, der kann einen tollen Beruf haben. Der kann einen tollen Beruf ausüben, der kann erfolgreich sein. Das ist manchmal sehr schwierig. Man muss ausdauernd sein. Und ich sag mal, wenn ich immer noch dabei bin, dann sage ich mal, kann man, glaube ich, ableiten, dass das nicht der langweiligste Beruf gewesen ist.
Das ist ja sogar nochmal wiedergekommen, Herr Jungblut.
Ja, genau. Ja, klar, man bekommt nichts geschenkt, ne? Aber man muss sich das auch schon erarbeiten und muss da schon auch hinterstehen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da auch total bei Ihnen.
Und viele Kolleginnen und Kollegen sagen, wenn sie an die Polizei denken, ah, ich möchte auf die Straße, ich möchte was erleben, ich möchte Abenteuer. Das kann man auch bei der Kripo haben. Das gibt es nicht nur im Wachdienst.
Absolut. Selbst ich, also ich habe meine beiden Praktika im Rahmen des Studiums ja auch. Einmal war ich im Flächenkommissariat, also habe die kleinen Delikte, wie die Sie vorhin genannt haben, bearbeitet. Und ich war bei der Wirtschaftskriminalität. Und als ich da war, haben wir tatsächlich auch ein oder zwei Durchsuchungen gemacht. Da ging es um organisierte Kriminalität mit dem SEK. Das war schon was ganz Besonderes tatsächlich. Ne?
Ja, also das haben Sie überall. Also ja, ja. Jeder Deliktsbereich hat seine Anforderungen. Wenn Sie Wirtschaftskriminalität ansprechen, da gibt es viele Kollegen, die sagen, ja, das ist eher so buchhalterische Tätigkeit, so Aktenwälzen. Können Sie vergessen. Wir haben im LKA diese Cum-Ex-Verfahren gemacht. Das ist spannend ohne Ende. Und es gibt immer wieder Reize, immer wieder neue Dinge, man muss sich immer wieder neu einarbeiten. Es gibt neue Ermittlungsmethoden, das, was Frau Friedrichs gerade dargestellt hat. Ermittlungserfolge, das macht dann die Runde, dann prüft man, ob man das für seinen eigenen Bereich auch einsetzen kann. Insofern, man lernt ewig dazu, muss sich immer wieder auf neue Personen, neue Menschen einstellen. Und ich finde, das ist schon einer der besten Berufe, die man sich vorstellen kann.
Deswegen sind wir ja hier, ne?
Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen, genau. Außer dass wir uns ganz herzlich bedanken können, ja. Frau Friedrichs bei Ihnen und Herr Jungblut bei Ihnen. Und Sie haben tatsächlich in der Mail geschrieben, Herr Jungblut, und damit können wir vielleicht dann auch enden, zu Ihrem beruflichen Werdegang mit dem letzten Satz. Falls Sie noch mehr Infos benötigen, bitte melden Sie sich. Und ich würde am Ende dieser Runde noch mal kurz die Frage stellen, wie geht der Lebenslauf denn nach dem Jahr 2024 weiter bei Ihnen?
Mal gucken, was kommt. Man ist ja lernfähig und lernt nie aus. Mal sehen, was da passiert.
Hat das doch ganz bewusst offen gehalten, oder? Ganz herzlichen Dank, alles Gute. Ja. Ja, und ich glaube, es ist rausgekommen. Nachwuchs sehr gerne gesehen, wenn Leidenschaft dabei ist, noch lieber. Aber ich glaube, die Folge hier, die hat allen Anreiz gegeben, dass das wirklich ein sehr spannender Bereich ist, um den wir uns hier kümmern.
Absolut, ja. Herzlichen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, herzlichen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Aufnahme endet. Guck mal hier, Wahnsinn.
Kommissar Danger, der Podcast.